Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, O Herr.
Als es nun Abend war, an jenem ersten Tag der Woche, und die Türen verschlossen waren, dort, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat in ihre Mitte. Und er sagte zu ihnen: Friede euch. Und als er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, sehend den Herrn. Nun sagte Jesus nochmals zu ihnen: Friede euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so schicke auch ich euch. Und als er das gesagt hatte, hauchte er an und sagt zu ihnen: Nehmt Heiligen Geist. Wenn ihr welchen nachlasst die Sünden, sind sie ihnen nachgelassen. Wenn ihr sie behaltet, behalten sind sie. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, das ist ein sehr schönes Evangelium. Es sind nur 4 Verse und eigentlich steckt alles drin. Ich möchte sie mit euch durchgehen. So auf den ersten Blick kann man sagen, dass das Evangelium verhältnismäßig großen Wende oder Veränderung spricht. Am Anfang sind die Jünger aus Angst vor den Juden eingeschlossen. Es ist der erste Tag der Woche, der erste Sabbat nach dem Karfreitag. Und man kann sich vorstellen, dass die Stimmung, die da herrscht, nicht besonders gut ist. Einmal ist ihr Meister gestorben. Ja, nicht nur gestorben, hingerichtet worden wie ein Sklave. Wer am Kreuz hängt, ist verflucht, heißt es im Buch Deuteronomium. Das andere ist, sie haben dabei keine gute Figur gemacht. Sie sind alle abgehauen. Dabei kam das Ganze ja nicht überraschend. Als sie sich in Galiläa mit ihm auf den Weg nach Jerusalem gemacht haben, hat er davon gesprochen, dass das nicht gut ausgeht, und sie haben es auch irgendwie kapiert, dass das kein Spaziergang ist, was sie unternehmen. Es hat sie aber nicht gehindert, zwischendurch zu sagen: Kelch trinken, natürlich trinken wir den Kelch. Oder ich gehe hin, wo auch du hingehst. Also sie waren so überzeugt, dass sie da standhalten könnten. Aber als dann die Polizei kam und selbst nachdem geklärt wurde, dass sie nur Jesus suchen, da war es vorbei mit der Zivilcourage und den guten Vorsätzen. Am Ende, nach einem langen Weg in allen Prüfungen, seid ihr bei mir geblieben. Am Ende hat es eben doch nicht gereicht. Ja, und jetzt sitzen sie da mit ihrer Angst und Scham und Feigheit. Das Erste, was man in so einer Lage macht, man sucht nach Schuldigen, damit es einem selber ein bisschen leichter wird. Also wenigstens habe ich ihn ja nicht verleugnet. Das muss man doch mal deutlich feststellen. Und du warst der Erste, der gerannt ist. Ich habe noch gesagt, lasst uns da bleiben. Aber nein, niemand hat auf mich gehört. Verschlossen sind nicht nur die Türen. Verschlossen sind auch die Herzen. Und wenn die Herzen verschlossen sind, dann sind die Stacheln gegeneinander ausgefahren. Die Mitte ist vereist. Und da die Türen des Raums verschlossen sind, müssen sie in der Stimmung, in der sie da sind, Misstrost wird es der heilige Ignatius nennen, müssen sie in dieser Stimmung und in der Kontaktlosigkeit und mit den ausgefahrenen Stacheln sitzen, aushalten. Jetzt schon der dritte Tag. So, das ist die Ausgangssituation. Und dann sprach ich von einer Wende. Die Wende hat mehrere Teile. Erstens wendet sich die Stimmung. Friede kehrt ein. Und Freude. Trost, würde Ignatius sagen. Und die mit Jesus, mit dem Tod Jesu ihre Perspektive verloren haben, wir wissen ja, die ersten haben schon den Heimweg angetreten. Sie kriegen eine neue Perspektive. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da, wo in der Mitte das Eis war und die Kontaktlosigkeit und die gegenseitigen Vorwürfe und Schuldzuweisungen, ist es nun aufgebrochen. Jesus ist in ihrer Mitte. Ich möchte mit euch diese Wende, die wirklich fundamental ist und sich ohne große Feuerzungen und so weiter vollzieht. Ich möchte mit euch diese Wende angucken. Sie geschieht nicht dadurch, dass die Jünger irgendwas tun, also eine Strategie schmieden oder einen Plan oder sich aufraffen oder Vorsätze schaffen, Vorsätze fassen oder dergleichen. Sie geschieht nicht durch sie. Wenn ich auch meine, dass die Bedingung, dass sie da in ihrem Misstrost aushalten mussten hinter den verschlossenen Türen, dass das schon eine ziemlich wesentliche Bedingung ist für das, was für diese Wende. Aber dennoch, es ist nicht die Ursache. Die Ursache schreiben sie Jesus zu. Und sozusagen, es entsteht eine Bewegung, Jesus kommt, wie es hier beschrieben ist, und tritt in die Mitte und sagt zu ihnen, Friede euch, und dann ergreift sie dieser Friede, es geschieht, was er sagt, und sie freuen sich, und er zeigt ihnen die Hände und die Seite. Das ist, glaube ich, total wesentlich. Wie öffnet sich ein verschlossenes Herz? Ich meine, dadurch, dass es merkt, dass es sozusagen von einer Solidarität eines anderen Leidenden unterfasst ist, der genauso gedemütigt wurde, der genauso leidet, genauso verlassen wurde von Gott und den Menschen, und das sozusagen alles durchgestanden hat, der dabei sein Vertrauen, seine Hoffnung, seine Liebe nicht verloren hat. Nur so jemand kann mich treffen, kann mein Herz treffen in so einer Situation. Als Seelsorger im Krankenhaus, wo man es ja doch mit Leidenden irgendwie zu tun hat, zumindest mit Kranken, aber darunter sind auch oft Leidende, habe ich gelernt, dass nicht der erfahrene Seelsorger, der ich ja irgendwann dann auch mal war, der Fachmann für die Leiden ist, sondern die Leidenden selbst. Und dass man am besten in möglichster Demut ankommt und sich von ihnen belehren lässt, wie das geht und wie das ist. Und um in dieser möglichsten Demut ankommen zu können, da muss man halt selber durch Leiden hindurchgegangen sein, so schlecht und recht, wie das geht und mit allem, was damit zusammenhängt. Dann kann sich unser Herz, unser verschlossenes Herz öffnen. Sonst nicht. Und dann kann Friede und Freude einziehen. Aber es ist Friede und Freude vom Herrn, von Gott. Denn die äußere Situation ist nach wie vor dieselbe. Und dennoch, es gibt die Wunden und zugleich ihre Verklärung. Und damit hat sich von innen her die Situation vollkommen verwandelt. Die Verwandlung geht noch weiter. Davon sprechen die letzten drei Verse. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sie bekommen eine Sendung, eine Aufgabe und damit eine Perspektive. Nichts ist quälender im Leben, als irgendwie nicht zu wissen, wofür man eigentlich da ist. Und was der eigene Auftrag ist oder ob man überhaupt einen hat oder ob das komplett egal ist, ob es mich gibt oder nicht und ob ich halt nur essen und trinken muss, bis der Tod mich von diesem Dasein erlöst. Sie bekommen eine Perspektive, eine Sendung. Aber sie bekommen nicht irgendeine Sendung. Und sie sollen die Sendung nicht irgendwie, die Aufgabe nicht irgendwie erledigen, sondern sie bekommen dieselbe Sendung, die Jesus bekommen hat, welchen ihr nachlasst die Sünden. Das heißt, sie verkünden das unbedingte Ja Gottes zu den Sündern. Nicht zu den Gerechten, die brauchen es nicht. Aber die Sünder, die sind in der Lage, wo sie überhaupt diese unbedingte Bejahung erfahren können. Weil der Sünder, der weiß, dass er einer ist, merkt, dass er sich selber daraus nicht befreien kann. Dass er ohnmächtig ist. Und dass er darauf angewiesen ist, dass sozusagen jemand anders sein Herz öffnet und ihm Annahme zuteil werden lässt. Sie sollen sozusagen die Sendung Jesu weiterführen. Sie sollen in der Welt inkarnieren, was sie selber erleben. Und was erleben sie selber? Dass sie den Heiligen Geist bekommen. Er haucht sie an und sagt zu ihnen, nehmt Heiligen Geist. Das ist sozusagen die Weise, wie Gott sendet, wie Gott Jesus sendet und wie Jesus die Jünger sendet. Und wie ist diese Weise? Was die Jünger erleben in dieser Situation, hinter ihren verschlossenen Türen und mit ihren verschlossenen Herzen, ist ein Durchbruch. Was durchbricht, was kaputt geht, stirbt, ist ein Selbstverständnis, das sie bisher hatten. Ich kann den Kelch trinken. Ich verlasse dich nicht, wenn alle dich verlassen. Das ist hin. Das haben sie gerade den Beweis erbracht, dass das eine Illusion war. Dieses Selbstverständnis, dieses alte Selbstverständnis, ich kann, das bricht, das ist durchgebrochen. Damit ist ein Stück Grund ihres Lebens, auf dem sie stehen, durchgebrochen. Und sie befinden sich sozusagen im Fall. Sie fallen in einen Abgrund. In den Abgrund Gottes. Was sie erleben de facto ist, dass das, was ihr Grund war, bricht, aber sie einen neuen Grund, der keiner ist, sondern Grundlosigkeit ist in Wahrheit, bekommen. Sie lernen, aus der Grundlosigkeit zu leben. Es gibt nichts mehr Irdisches, also euphemistisch gesprochen, woran sie sich halten müssten. Sie machen die Erfahrung, dass jenseits sozusagen aller Sekundärstützen, jenseits von Name und Geld und allem Möglichen, es einen Grund gibt, der keiner ist und gerade so einer ist. Der Abgrund ist wie eine Leere mit 2e oder mit 3. Und zugleich merken sie, wie genau diese Leere trägt. Und darin verstehen sie etwas von Gott. Dieser Geist Gottes ist ein Geist, der sich entäußert. Gott entäußert sich, der Vater entleert sich in den Sohn. Und der Sohn entleert sich im Gehorsam zurück in den Vater. Und er gibt sich den Jüngern hin. Das ist irgendwie das Wesen Gottes. Anders könnte er nicht Gute und Böse lieben. Es ist nicht möglich, die Sünder, die mir ja gerade nicht passen, anzunehmen, wenn ich nicht zu einem gewissen Maß an Selbstlosigkeit gekommen bin. Nicht eine Selbstlosigkeit, wo man die Zähne aufeinander beißt und sich zusammenreißt und der gute Seelsorger versteht alles, sondern eine Selbstlosigkeit, die von innen her gewachsen ist, weil man durch das durchgegangen ist, wovon hier die Rede ist. Weil der Grund sich mehr in Gott hinein verlagert hat. Weil man nichts mehr Eigenes hat, worauf man pochen kann und sagen, ja, deswegen bin ich eben jemand. Und wenn es soweit ist, dann beginnt man wie aus einem Strom zu leben. Aus einem Lebensstrom, der aus Gott hervorkommt. Und der alles mit Leben und Verzeihung und Liebe erfüllt. Das ist die Weise, wie Jesus sie sendet. Und der Geist ist sozusagen dieser Strom, der nun anfängt, in ihnen zu sprudeln und aus ihnen hervorzusprudeln, als ein Strom, als Wasser des ewigen Lebens. Was sie da erleben, hinter ihren verschlossenen Türen, aber mit den geöffneten Herzen, den durchgebrochenen Herzen, das drängt nach außen. Davon haben wir in der Lesung gehört. Das drängt in die Welt. Das will sich in der Welt inkarnieren, damit die Welt Leben hat, angeschlossen wird an Gott.